Gewichtsregulation aus evolutionärer Sicht. Evolutionär-philosophisch würde das duale Interventionspunktmodell in Kombination mit dem General Model of Intake Regulation durchaus Sinn ergeben. Denn es wäre sinnvoll für das Überleben, eine physiologische Grenze zu definieren, ab dem Verhungern aktiv verhindert wird. Gleichzeitig war es in der Vergangenheit überlebenswichtig, nicht so viel Körpergewicht zuzulegen, dass man nicht mehr vor seinen Feinden flüchten konnte und dadurch eher gefressen wurde. Da wir Menschen Werkzeuge und Waffen erfunden haben, das Feuer entdeckt, uns also immer besser vor natürlichen Feinden zu schützen gelernt haben, wurde die Gefahr des Gefressenwerdens immer weiter reduziert. Warum die Gene zum Dicksein vielleicht gar nicht so übel sind. Einige Menschen haben im Laufe der vielen Jahrtausende, in denen die Gefahr des Gefressenwerdens immer weiter reduziert wurde, vermutlich Genmutationen entwickelt, die die obere Grenze der Gewichtskontrolle aufgeweicht haben. In Kombination mit den modernen Diäten wurden Menschen durchschnittlich immer dicker. Dadurch erklären die beiden Modelle sehr schlüssig, wie die Gewichtszunahme in den westlichen Industriestaaten zustande kommt. Die individuelle Genetik gibt auch eine gute Begründung dafür ab, warum manche Menschen in diesem sogenannten adipogenen Umfeld dick werden und andere nicht. Unfairerweise werden dicke Menschen in unserer Kultur stigmatisiert und diskriminiert, ganz unabhängig davon, ob sie weiter abnehmen könnten oder nicht. Aber was passiert, wenn die nächste Eiszeit kommt? Vielleicht gewinnen die dicken Gene langfristig das evolutionäre Rennen und schützen die Menschheit vor dem Aussterben. Wer weiß das schon? Neurowissenschaftliche Unterschiede zwischen Wollen und Mögen. Doch zurück zur Wissenschaft. Genauer gesagt, machen wir einen kleinen Ausflug in die Neurowissenschaft. Die Autoren des Setpoint, Settling Points und einige alternative Modelle-Artikels beziehen am Ende ihrer Betrachtung die biologisch-psychologische Sicht verstärkt mit ein. Sie konstatieren, dass Nahrung nicht nur Energie und Nährstoffe liefert, sondern auch mit dem Belohnungssystem interagiert. Sie erwähnen dabei den neurowissenschaftlich beobachteten Unterschied zwischen Wollen und Mögen. Wollen und Mögen bei Hunger. Wollen und Mögen finden in unterschiedlichen Gehirnbereichen statt, die sich teilweise überlappen. Wenn wir hungrig sind und Verlangen nach Nahrung spüren, also etwas wollen, sind die Gehirnareale Hypothalamus und Striatum besonders aktiv. Wenn wir hungrig sind und etwas mögen, wird dies hingegen in einem Gehirnbereich mit dem Namen Nucleus Accumbens signalisiert. Wollen und mögen bei Sättigung. Möglicherweise kennst du auch den Zustand, in dem du nach Nahrung Verlangen spürst, obwohl du bereits gesättigt bist. Ich kenne diesen Zustand auf jeden Fall gut. Wenn du dann etwas willst, ist ein Gehirnbereich namens Pallidum aktiv. Wenn du jedoch in sattem Zustand etwas magst, finden die Signale in Striatum, der Insula und im singulären Kortex statt. Sowohl die Gehirnsignale des Wollens als auch des Mögens sagen Nahrungsaufnahme voraus. Essen aus der Lust heraus. Wir Menschen essen, wie du vielleicht schon an dir selbst beobachtet hast, nicht nur aus Hunger, sondern auch aus Lust oder der Vermeidung von Unlust. Besonders bei dickeren Menschen mit sogenannter viszeraler Adipositas führt Stress überdurchschnittlich oft zu übermäßigem Essen. Dieses stressinduzierte Essen hat nichts mit einem Mehrwollen zu tun, sondern wird durch ein geringeres Erlebnis des Mögens ausgelöst. Sich Momente des Mögens zu verschaffen, scheint im Umkehrschluss für eine erfolgreiche und befriedigende Gewichtsregulation unerlässlich zu sein. Schon alleine aus dem Grund, dass wir unser Belohnungssystem in die Gleichung mit einbeziehen müssen. Daher gibt es neuere Hypothesen, die empfehlen, dass Menschen einfach essen sollten, was sie wollen und lediglich auf die passende Uhrzeit und ein echtes Hungergefühl achten sollten. Hier setzt der Trend zum intuitiven Essen an.